Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Hallo Leute, bevor wir heute mit Anna über wilde Tiere sprechen, möchte ich noch auf unseren heutigen Sponsor hinweisen. Und zwar ist das Funsy Spielsofa. Und damit holt ihr euch wirklich den vielseitigen Spielspaß ins Kinderzimmer. Das ist nämlich ein Sofa und Spielzeug in einem. Gemütlich sitzen, lesen, unseren Podcast hören, klettern und toben, aber auch die besten Höhlen bauen, all das ist mit Funsy kinderleicht möglich. Und nach dem Auspowern ist Funsy auch noch geeignet zum Schlafen. Das kann man sogar ausklappen für Erwachsene oder einfach nutzen für die nächste Pyjama-Party der Kinder. Es wird hergestellt in Europa, ist Ökotex-zertifiziert und bereits über 20.000 Eltern haben das als wirklich gutes Spielmöbel fürs Kinderzimmer befunden. Und das Beste, auf myfunsy.com könnt ihr das Sofa bestellen und bis Ende August bekommt ihr mit dem Code SERIALDADS, SERIAL groß, DADS, das D groß, und zusammengeschrieben 35 Euro Rabatt. Den Code tun wir euch aber auch noch in die Shownotes. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch mit Anna. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads. Und bei uns geben sich im Moment die Prominenten die Klinke in die Hand, die virtuelle Klinke in die Hand. Wir hatten in der letzten Folge den Synchronsprecher einen Synchronsprecher der Punkies. Und heute haben wir schon wieder eine Prominente. Und wir freuen uns besonders, dass es mal wieder jemand aus dem Kinderfernsehen ist. Und Daniel, ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen. Wir sind große Fans ihrer Sendung.
Definitiv. Ich glaube, ich habe alle.
Es wird gleich überprüft.
Ja.
Wie gut ihr euch auskennt. Hallo.
Also, willkommen zum Quiz.
Heute ist Anna von den wilden Tieren bei uns. Und Anna ist quasi sowas wie David Attenborough für Kinder.
Danke.
Könnte man so sagen.
Das nehme ich doch so an.
Also, Bayerns David Attenborough.
Ich bin tatsächlich als Kind sehr mit Naturfilmen aufgewachsen. Hab das sehr genossen als Kind, aber das waren immer diese NDR-Naturfilme, wo auch nicht drauf geachtet wurde, dass man Kinder traumatisieren konnte. Und in jeder Film endete mit einer argen Betroffenheit. Also sämtliche Tiere drohten auszusterben oder ihr Lebensraum wurde beschnitten und so. Das war immer für mich als Kind ein bisschen traumatisierend. Deshalb finde ich es schön.
War schon so, als du Kind warst.
Ja, ja.
Okay.
So lange ist das auch nicht her.
Oh ja.
Ja, aber das ist ja leider immer noch so, dass Tiere ordentlich zu kämpfen haben und viele Artenformen aussterben bedroht sind. Genau. Aber wir versuchen da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ranzugehen, weil das hilft, glaube ich, am Ende auch keinem.
Das finde ich auf jeden Fall schön. Das ist so, dass bei euch halt, lernt man was. Natürlich sprecht ihr natürlich auch darüber, dass Tiere bedroht sind, so. Aber auf der anderen Seite hat man immer, man geht vor allen Dingen mit Wissen raus und mit schönen Momenten, finde ich.
Ich auch. Ich weiß am Ende auch mehr als davor und hatte ein paar schöne Momente.
Ich habe mal ein bisschen in deiner Wikipedia-Biografie gelesen und da steht jetzt nicht drin, hat Wildlife-Biologie in Australien studiert oder mit Yanomami-Indianern irgendwo gelebt. Wie bist du an den Job der sozusagen Naturfilm-Moderatorin für Kinder gekommen?
Ja, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich habe schon immer geschauspielert, schon seit ich ein kleines Kind war. Mit 2 habe ich angefangen und habe das weiter während meiner Schulzeit immer gemacht, nach dem Studium dann lange überlegt, ob ich Schauspiel studiere, mich dann doch dagegen entschieden und Grundschullehramt studiert, weil ich einfach Kinder schon immer super fand und unbedingt was mit Kindern machen wollte. Hab dann für den Bayerischen Rundfunk auch eine fiktionale Kinderserie gemacht Und dann hat sich's ergeben, dass die Serie, die gab's ja schon mit Paula und die wilden Tiere, dass Paula aufgehört hat und eine neue Moderatorin gesucht wurde. Und dadurch, dass der Bayerische Rundfunk mich von dieser fiktionalen Kinderserie kannte, haben die mich mal zum Casting eingeladen. Und da habe ich anscheinend überzeugt. Aber ich habe schon immer eine sehr große Tierliebe. Das gehört natürlich auf jeden Fall bei dem Job auch dazu. Und in der Natur bin ich sowieso gern unterwegs. Aber ja, das stimmt. Ich habe keinen biologischen Background. Ich habe eher den pädagogischen Background.
Ich sehe das dann nur bei zum Beispiel Dirk Steffens, der ja so völlig verrückt durch die Welt jettet und ständig irgendwie in Urwäldern rumhängt und auch gefühlt so ein bisschen so ein Abenteuerleben führt. Jetzt hast du gesagt, vorhin im Vorgespräch, du hast jetzt gerade an der Nordsee gedreht. Das ist jetzt nicht klassisch Abenteuer, aber du hast ja auch schon...
Ja, das ist schon auch Abenteuer da im Watt.
Ja, als Nordlicht, da sehen wir das ein bisschen anders. Aber du hast ja auch im Urwald, ich glaube, du warst in Uganda bei den Gorilla.
Genau, bei den Berggorillas, ja. Und in Indonesien im Dschungel. Ich hab schon Dschungelerfahrung.
Du warst schon ordentlich unterwegs und das ist ja auch nicht ganz ohne so. Also auch Uganda ist ja, Uganda der Dschungel, das ist ja nicht so, dass du da, das ist nicht ein Waldspaziergang in Hamburg oder so. Wie viel bist du unterwegs und gibt es so Art gefährliche Situationen auf diesen Reisen?
Also wie viel bin ich unterwegs, das kann man tatsächlich so pauschal gar nicht sagen. Es ist super unterschiedlich. Jetzt mit Corona sehr, sehr wenig erstmal. Ich habe tatsächlich jetzt seit 2 Jahren dieses Jahr mal wieder meine erste Reise gemacht nach USA. Jetzt mal abgesehen von Deutschlandreisen innerhalb von Deutschland. Und davor war ich 2-3 Mal im Jahr eigentlich irgendwo im Ausland unterwegs. Und ja, durfte da schon sehr, sehr viel erleben. Und ich meine, klar, es sind wilde Tiere, ne? Also das ist... Wir sind da schon immer relativ geschützt, sage ich mal, weil wir ja Experten dabei haben, die sich mit den Tieren gut auskennen und die Situation ganz gut einschätzen können. Aber am Ende des Tages sind es wilde Tiere und man weiß nie, wenn mal was nicht passt. Ist ja auch eine ungewohnte Situation für die Tiere, dass da jetzt plötzlich so eine riesen Kamera, so ein riesen schwarzer Kasten auf sie gerichtet wird. Und
da stehen ja auch noch Tonmann wahrscheinlich auch noch und so, ne?
Genau. Die Angel ist übrigens immer... Ja. Immer interessant, wie die Tiere darauf reagieren. Ja. Bei vielen Tieren können wir die gar nicht verwenden. Okay. Manche Tiere stehen auch total drauf und denken irgendwie, Katze, wäre jetzt ganz lecker. Krokodile zum Beispiel, so Alligatoren und so, die waren immer gleich so, sind angekommen, ist dann auch manchmal praktisch.
Rest in peace, lieber Tonmann.
Ja, wie viele Tonmänner habt ihr schon verschlissen?
Stark. Bisher noch keinen. Bisher sind alle gut rausgekommen. Ach, und ja, toi, 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 es ist auch noch nie irgendwie was Schlimmeres passiert. Also du hast ja die Berggorillas angesprochen. Wer die Folge gesehen hat, der Silberrücken hat uns da einmal ordentlich geschimpft.
Erschreckt, ne?
Ja, da hatte ich schon, da hatte ich die Buchse voll, muss man schon sagen.
War nicht auch noch in einer anderen Folge, dass hattest du den Affen auf dem Arm oder ein Tier auf dem Arm und dann war das auch ein Affen? Ein Affe?
Also Schimpansen, da waren wir in der Wildnis, die haben erstmal auf uns runtergepinkelt und dann Nüsse auf uns geschmissen und die sind auch, da habe ich mal zwischendrin gedacht, das schlägt mein letztes Stündlein, als sie dann so mit gefletschten Zähnen auf mich zugerannt sind, aber die sind dann nur an mir vorbeigerannt. Orang-Utan, so ein Orang-Utan-Kind hat mich mal, glaube ich, gebissen. Ja, aber zum Glück nicht super ernst. Also war tatsächlich nicht schlimm, Gott sei Dank. Aber bisher immer eigentlich Glück gehabt.
Und bist du schon mal so wirklich an deine Grenze gekommen, dass du gesagt hast, okay, jetzt
zieh ich das jetzt einmal durch und
dann
muss ich mich kurz,
ja, dann mache ich Lindenstraße oder so.
Ich habe tatsächlich oft Schiss. Also es ist wirklich oft so, dass ich irgendwie die Buchse voll habe und ich werde natürlich zu nichts gezwungen. Aber oft ist es dann auch so ein innerer Schweinehund, den man überwinden will und man sich über sich selber ärgern würde, wenn man es nicht machen würde. Also ich habe zum Beispiel irgendwie schon immer so ein, ich würde nicht sagen, also ich habe schon immer so eine Angst vor Spinnen. Das ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt hier irgendwo eine kleine Spinne ist, renne ich nicht schreiend weg. Und es ist auch nicht so, wenn die im Terrarium ist, dass ich das nicht sehen kann oder so. Aber eine auf die Hand zu nehmen, ist für mich schon immer so eine Horrorvorstellung gewesen, weil ich immer Angst davor habe, dass die mir irgendwie in Pullover reinkriecht oder so. Und wir haben schon zweimal das Thema Vogelspinnen gehabt, einmal bei den Haustieren und einmal bei den wilden Tieren. Und klar, war auch geplant, dass ich die dann auf die Hand nehme. Und ich habe mir davor die ganze Zeit gesagt, nee, mach ich nicht, kann ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht. Dann war es soweit und ich habe erstmal geheult. Und schlussendlich habe ich mich dann doch getraut, sie auf die Hand zu nehmen. Und es war überhaupt nicht schlimm, weil die sich kaum gerührt hat. Und da kam so ein 5-Jähriger um die Ecke und meinte, kann ich die auch mal haben? Ich dachte mir so, super. Gott sei Dank habe ich mich getraut. Aber ja, da habe ich so richtig Schweißausbrüche gehabt. Das war richtige Überwindung für mich. Spinnen und Schlangen tatsächlich.
Boah, ja. Schlangen kann ich verstehen. Also
ich finde alles an so Insekten, finde ich auch, sind ja Spinnen, also nicht Spinnen sie jetzt, aber also alles, was krabbelt und nee.
Aber tatsächlich ist ja die Vogelspinne relativ harmlos. Also das ist ja, der Biss von der tut weh, ja, aber ist absolut nicht giftig.
Nee, genau, das ist eigentlich vom Gift her so wie eine Wespe, aber so der, ich glaube, so das Mechanische an sich, das tut schon ein bisschen mehr weh jetzt, aber ich habe auch gar nicht so Angst vor dem Biss, sondern einfach, dass die so auf mir rumkrabbelt, das finde ich irgendwie so ein bisschen Horror. Ich hatte die, als ich die dann so auf der Hand hatte, habe ich dann so erleichtert ausgeatmet und die ist dann so erschrocken und hat dann gleich, die hat so Widerhaken in den Füßen, hat die dann gleich so da reingefahren. Hat so überhaupt nicht wehgetan, aber ich bin dann gleich so, das geht wieder runter.
Oh Gott, oh krass.
Und auch Respekt, die sind wirklich ziemlich sensibel, also man darf die jetzt nicht fallen lassen oder so, dann gehen die kaputt. Mm.
Von daher, kaputt.
Ja, ja. Da muss man wirklich aufpassen, kann jetzt nicht so eine Schrecksekunde die irgendwie fallen lassen.
Ich habe mal mit einem Spinnenforscher gesprochen, der selbst, 60, 70 Spinnen zu Hause hat. Und der hat gesagt, dass diese Vogelspinnen tatsächlich richtig alt werden können. Die werden irgendwie 30 Jahre oder so. Mich dran zu erinnern, auf jeden Fall. Und er meinte, seine Agatha hat wirklich einen Charakter. Das ist wie ein Hund quasi. Also die läuft auch frei rum und manche sind halt weniger aggressiv und die ist halt so eine tiefenentspannte Spinne und die läuft auch in der Wohnung rum. Und
ja, klar, das ist, also ich glaube, das, was mich so gruselt und warum man denen immer irgendwie nicht so einen Charakter zuschreibt, wie jetzt zum Beispiel einem Hund oder so, ist einfach, dass die halt keine Mimik haben, gell? Aber nur weil sie keine Mimik haben, sind die natürlich genauso irgendwie ein Typ, ein Charakter und sind natürlich genauso interessant und spannend. Aber ich glaube, das ist das, was mich irgendwie so irritiert, weil ich sie einfach nicht einschätzen kann. Auch bei Schlangen. Ich weiß einfach nicht, wie die gerade empfinden, weil ich mich nicht so gut mit denen auskenne. Und bei einem Hund oder so, da weiß jeder, jetzt hat er vielleicht gerade nicht mehr so viel Bock.
Also, ja, gibt's ja auch Warnsignale halt, ne? Also,
ja,
auch bei Spinnen.
Klar.
Und auch bei Schlangen wahrscheinlich. Aber trotzdem hat man, ist es auch blöd. Also, ich finde auch Schlangen, also, selbst Blindschleichen finde ich schwierig. Das sind ja keine richtigen Schlangen, aber die bewegen sich ja wie Schlangen. Und im ersten Moment denkt man dann auch so, wow.
Sehen aus wie Schlangen. Aber auch Schlangen. Mal
bei Seven vs. Wild, Birk.
Und Spinnen absolut. Sind total spannend und man kann total viel über die lernen. Ich finde es ja immer so cool, was Tiere alles drauf haben, um sich so ihrer Umwelt anzupassen. Es fasziniert mich einfach so. Jedes Tier hat so einen eigenen Trick und das finde ich so cool. Und das haben natürlich auch Schlangen und Spinnen.
Absolut. Wie viel Naturfilm ist denn dabei? Also ich denke so ein bisschen an diesen Heinz Sielmann, der sich auch dann in so einem Tarnnetz dann da steht und so ein bisschen auch so stundenlang gewartet hat, bis er dann die richtige Einstellung von den spielenden Füchsen hat und so. Wie ist das denn bei euch? Wie schwierig ist denn sozusagen der Dreh mit Tieren, die eben nicht das machen, was sie sollen, so, oder nicht vor die Kamera kommen, oder?
Ja.
Gehst du dann, wenn du jetzt Berggorillas hast, auch viermal in den Dschungel da hoch und ihr steht da, ist keiner da, gehen wir wieder runter?
Jein, also wir legen uns jetzt nicht 3 Tage irgendwie im Zelt in den Dschungel und warten, dass da irgendwas vorbei hoppelt. Es ist schon sehr gut recherchiert und geplant vorher, wir haben auch gar nicht die Zeit dafür. Wir haben ja meistens irgendwie einen Teil in der Auffangstation oder so, wo verwaiste oder verletzte Tiere sind, wo man einfach weiß, man kommt sehr nah an das Tier ran. Aber wir haben eigentlich immer auch noch so einen wilden Teil dabei in der Natur. Und klar, da kommt es natürlich auch vor, dass man irgendwie stundenlang wartet und es kommt kein Tier oder es passiert aber nichts Spannendes. Also ich weiß noch, hier bei Anna und der Wilde Wald, da haben wir wirklich jeden Abend sind wir wieder in den Wald gefahren und haben einmal hier versucht, Hirsche und ja, Hirsche zu filmen. Kamen einfach nicht. Keine Chance. Und der Biber. Der Biber war auch wirklich, ich meine, ich sehe ständig Biber, wenn ich keinen brauche, aber da, er wollte ständig einfach Biber. Nicht. Ja.
Ich sehe nicht ständig Biber. Wo siehst du ständig Biber?
Ja, da bist du an den Hallo? Falschen Stellen.
Junge, du hast, in Bayern haben wir fast eine Biberplage.
Ich habe in meinem Leben noch nicht einen Biber, also noch nicht einen wilden Biber gesehen. Haben wir hier nur einen Biber? Nee, doch.
Ich glaube nicht.
Wir haben jetzt
ich glaube eher in Otter. Ostdeutschland.
Da wo
in
ich herkomme, gibt es so Schilder mit Achtung Otterwechsel. So im Marzipangürtel rund um Lübeck.
Wir haben tatsächlich Wölfe in der Heide.
Ja, stimmt.
Die sieht man nicht. Also ich bin mit dem Hund noch keinem Wolf begegnet. Zum Glück.
Zum Glück, du hast einen Pudel.
Alter, der wird den voll zerlegen, den Wolf.
Ja, aber die Wölfe haben dich wahrscheinlich schon gesehen.
Ja, und da schätzt sie nie die Kraft eines...
Ich habe schon wieder den Pudel gedisst, jetzt geht's
zwölf, viel, viel, viel schneller. 12 Kilo schweren, flauschigen Pudelmix.
Okay.
Ja, Pudel sind super intelligent, ne?
Meiner nicht.
Echt?
Nee, wir haben die Dödel-Variante gekriegt.
Und habt ihr so einen, der so auch so frisiert ist und so rasiert?
Das wär so geil, ne? Mit so Schleifchen und so.
Nee, das ist kein richtiger Pudel, das ist ein Cockerpoo. Das ist eine Mix aus Cocker, Spaniel und Pudel. Und die sehen eher aus wie ein geplatztes Sofakissen. Back to the Biber. Wie lange kann man denn das machen? So Anna und die wilden Tiere. Und ist das sozusagen ein etwas, was du jetzt auch weiter machen kannst, auch irgendwann für Erwachsene? Oder reizt dich sozusagen, Naturfilme für Erwachsene zu drehen und zu irgendwann zu sagen, okay, ich weiß nicht, mach die großen Terra-X-Filme oder so?
Also ich glaube, man kann es so lange machen, wie es Tiere gibt. Und davon haben wir noch einige übrig. Das würde man nicht meinen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich schon gedreht habe. Also auf jeden Fall über 200. Und es gibt trotzdem noch einige Tiere, einige super spannende, die man auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Also von daher, da ist es noch lange nicht Schluss. Klar hätte ich auch Bock auf Erwachsenenfernsehen. Ich weiß nur nicht, ob ich seriös genug dafür bin. Nein, weil ich, weißt du, ich gehe das ja immer irgendwie auch so mit so einer kindlichen Aufregung und sowas an und deswegen mache ich so gern Kinderfernsehen, weil man kann einfach so seine Gefühle so rauslassen und den Kindern einfach, man muss einfach alles sagen, was man gerade empfindet und das macht irgendwie auch so viel Spaß. Ja, von daher bin ich eigentlich sehr happy im Kinderfernsehen. Ich finde, das macht mir auch einfach Spaß, Kindern die Natur und die Tierwelt näher zu bringen und die dafür zu begeistern. Ich finde es ganz wichtig, dass Kinder begeistert sind von der Natur. Weil wenn die nicht begeistert sind von der Natur, dann sind wir verloren.
Irgendjemand muss sich ja nochmal mit der Natur befassen, ne? Wenn wir die Großen es schon nicht mehr tun.
Ja.
Und keine Rücksicht mehr nehmen. Gibt es eigentlich Tiere, die du unbedingt noch behandeln willst in der Sendung, die du bis jetzt noch nicht hattest?
Ja, also ich will auf jeden Fall irgendwie mal noch was mit Bären machen. Ich habe zwar schon mal Eisbären gemacht, aber ansonsten fehlen mir die Bären noch total.
Okay.
Und was ich auch noch überhaupt nicht gemacht habe, sind so die ganzen Big Five Afrika-Themen. Cool. Löwen und Nashörner und so weiter. Das würde mich schon auch noch mal reizen.
Stimmt.
Ja.
Ach krass, ja, Nashörner stelle ich mir auch wahnsinnig spannend vor. Irgendwie krass.
Ja, also ich glaube, es kommt drauf an, welche Nashörner. Das kann auch ganz schön wild zugehen.
Ja, ja, klar.
Ja, aber ja, ich finde Nashörner auch total cool.
Und Nashörner sind wahnsinnig blind. Oh. Und ein Trick von denen ist, die laufen aufeinander zu und werden richtig schnell. Die laufen mit richtig Karacho aufeinander zu, sind aber leider sehr blind. Und manchmal passiert es, dass die Dinge einfach wahnsinnig gegeneinander laufen, weil sie es nicht schnell genug das Bremsen schaffen.
Das klingt wie ein Training beim Hamburger Sportverein.
Ja, so ungefähr. Aber das ist, das sind nicht die...
Hast du, vielleicht habe ich die Folge, hast du schon mal Papageientaucher gemacht? Nee, ne?
Nee.
Die finde ich, ich habe gerade so ein Papageien, Will, meine Tochter guckt immer diese, so eine Sendung mit Puff and Rock heißt die. Und ich finde find die Tiere irgendwie stark.
Ja, habe ich aber tatsächlich neulich auch erst mit der Produktionsfirma mal drüber geredet, dass das ein interessantes Thema wäre, ja.
Und dann könntest du in Island, gibt es ein... ganz tollen Sanctuary für Wale, die aus Walshows kommen. Da sind gerade zwei Belugas freigelassen worden und die haben so ein, weil die nicht mehr raus dürfen in die freie Natur, haben sie da aber sozusagen in so einem Fjord, der ist so ein bisschen abgetrennt und der ist halt, die haben sozusagen in dem Fjord so ein Netz quasi eingezogen vorne, sodass da, dass sie auf der einen Seite ein Riesengelände haben zum Freischwimmen. Genau, aber sie sind sozusagen in ihrer natürlichen Umgebung und die wurden über Spenden aus zwei chinesischen Aquaparks geholt, die ja nicht das Beste für Wale sind, die, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, das hört sich spannend an. Und warum dürfen die nicht mehr raus? Weil die sich nicht selbst ernähren können? Oder?
Genau, also doch, die oder sind zu einfach sehr nicht mehr Menschen sozialisiert. Die würden sozusagen nicht die Wanderung und Sozialisierung mit anderen Belugas aushalten. Und genau. Ich weiß nicht, vielleicht, ob die irgendwann ausgewildert sind. Ich habe das nur diese Bilder des Sanctuaries gesehen, wie die da rein durften und richtig schön.
Gebe ich mal so weiter und schaue ich mir mal an.
Belugas sind ja auch, oder Orcas oder so, sind ja wahnsinns, auch wahnsinnig faszinierende Tiere. So. Also ich.
Ja, Orcas muss ich auch sagen, dass stimmt, Orcas ey. Hatte ich schon auch echt richtig ja. Lust. Also das ist geil. Seit ich den Film da, was du gerade angesprochen hast, hier Blackfish gesehen habe. Mhm. Schlimmster Film überhaupt. Ich hab Rotz und Wasser geheult.
Naturschützerin, wenn man immer wieder sozusagen auf die Welt, irgendwo in die Welt reist und immer wieder die gleiche Geschichte hört. Scheiße, das, was du hier gerade siehst, ist alles bedroht. Also ich meine, gerade wenn du jetzt vielleicht nicht in der Nordsee unterwegs bist, wo es natürlich auch bedrohte Arten gibt, aber wenn du da irgendwie in Ruanda unterwegs bist oder und dann sagen dir eigentlich ständig Leute, ja, das sind sozusagen die Letzten ihrer Art und ihr Lebensraum ist bedroht und so. Wie geht man damit um? Also ist es auch eine Belastung oder wird man dann automatisch auch zur radikalen Naturschützerin, in Anführungszeichen?
Ja, also das schockt einen immer wieder tatsächlich, wenn man so auf eine Reise geht und die vorbereitet und dann weiß, okay, wir haben jetzt die und die 6 Folgen mit den und den Tieren und dann sind meistens irgendwie 5 und 6 stehen schon irgendwie auf der roten Liste. Das ist schon heftig. Das Schöne an dem, was wir machen, ist ja, dass wir oft dann auch schauen, was wird getan, um die Arten eben zu erhalten. Und dementsprechend versuchen, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern auch Lösungen anbieten und schauen, was gibt es für Leute, die da voll dahinter stehen. Und klar, das packt einen natürlich voll. Und klar, ich versuche natürlich mein Bestes zu geben, aber bin da auch noch lange nicht perfekt. Also da gibt es mit Sicherheit viele Dinge, die ich noch optimieren kann, um der Natur was Gutes zu tun. Da reicht es nicht, wenn man zum Einkaufen immer seine eigene Tüte mitnimmt und seine eigene Trinkflasche überall dabei hat. Aber ich finde, es ist auch immer gut, wenn man anfängt damit. Und deswegen machen so viele Kleinigkeiten einfach auch schon was aus. In dem Sinn sind wir alle Naturschützer, wenn wir ein bisschen was dafür tun.
Und man muss ja sagen, wenn du machst ja Aufklärungsarbeit für Kinder, so, also du zeigst ja Kindern, wie schön die Natur ist, und dann ist es ja auch klar, dass das irgendwie ja auch ein Beitrag zum Naturschutz ist, weil wenn
genau,
die Kinder
das ist unser Beitrag zum Naturschutz, klar.
Wie stark muss man sich denn, du bist ja immer sehr euphorisch, und ist das
gespielt? Willst du das fragen?
Ja, so ungefähr. Nee, aber ist es das so, dass wenn die Kamera angeht, dass du schon nochmal eine stärkere Rolle spielst? Oder ist das so, bist du so auch in Anführungszeichen privat? Also
nein, ich weiß, was du meinst. Also ich bin so begeistert von der Tierwelt tatsächlich, aber man muss es auch rauslassen. Ne? Man ist so irgendwie als Erwachsener immer so ein bisschen, hält man sich eher ein bisschen zurück. Und das habe ich tatsächlich erst so ein bisschen lernen müssen, dass ich alles, was ich fühle und denke und sehe und mache und tut, ist, dass ich das auch rauslasse und kommuniziere. Ja, boah, Leute, jetzt macht er das und das. Das würde man jetzt vielleicht so nicht sagen, wenn man irgendwo steht, weil dann sieht es ja der andere auch selber. Aber das gehört schon dazu, dass man das auch alles rauslässt und auch mitteilt, was man empfindet. Man jetzt so im normalen Alltag sagst ja auch nicht jedem, was du gerade fühlst, aber vor der Kamera machst du es schon. Und es macht aber total Spaß. Und ja, doch, ich bin so begeistert davon. Es ist tatsächlich so. Ja, also ich gehe natürlich selten privat zu Leuten einfach hin und sag, kann ich mal bei dir mitmachen? Ich würde mir das mal gerne anschauen, was du machst. Aber das macht ja die Anna immer. Die geht immer einfach irgendwo hin und sagt, du, was machst du da? Kann ich da mal mitfahren? Und es funktioniert. Finde ich sehr cool.
Der skatende Bauer, wo du dann mit dem Trecker, ich weiß nicht, ob wir das geguckt haben zu Hause.
Ja. Der Mowgli, ja.
Mowgli, genau.
Ja, und das mache ich jetzt privat eher selten, aber ich bin trotzdem sehr neugierig und hinterfrage alles für mich.
Ich finde das aber auch so faszinierend, dass es im Kinderfernsehen immer Leute gibt, die mit dieser Neugier auch alt werden, älter werden, und dass sie nicht so von Jüngeren dann irgendwann ersetzt werden, sondern so. Und dass man denen immer noch diese Neugier anmerkt. Ich finde, so ein Christoph von der Maus und so.
Oder hier Willi. Kennt ihr Willi von Willi? Ja, Willi. Willi. Wissen? Ich bin gerade sehr viel in Kontakt mit Willi, weil wir einen Kinofilm zusammen gemacht haben. Und Willi ist wirklich 1:1 so wie vor der Kamera. Das ist total schön. Das macht total Spaß, weil er einfach immer begeistert ist und immer gut drauf ist. Und ja, irgendwie perfekten so ein bisschen gefunden, ne? So Kind geil. Geblieben ist innerlich.
Ja, geil. Hat er eigentlich auch einen Pädagogik-Background?
Ja, der hat auch Grundschullehramt studiert.
Ach, guck an.
Ja. Also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, vielleicht war es auch Hauptschullehramt, aber er hat auf jeden Fall Lehramt studiert.
Cool.
Aber tatsächlich haben ja ganz viele, auch Medienmenschen, Lehramt studiert und sind dann. Zum Beispiel Thomas Gottschalk hat auch Grundschullehramt studiert.
Echt?
Guck mal. Stell dir mal vor, der kommt morgens in den Unterricht. Ha, meine Damen und Herren, da, zum Sakko. Großartig. So, jetzt einmal hier, Hefte raus. Ja.
Daniel, jetzt kannst du mal mit den Fragen aus deiner Kita kommen.
Oh, ich habe einen sehr großen Fan bei mir in der Gruppe. Den Namen kann ich natürlich nicht nennen. Und ich kam mit der Mutter ins Gespräch und die hat mir dann einen Tag später einen Zettel zugesteckt. Ultra süß.
Oh, Kinderfragen können immer fies sein.
Soll ich dir die einfach mal vorlesen?
Ja, bitte.
Was das Kind wissen möchte, okay. Ganz klar, Doppelpunkt. Anna, Paula und Pia kennen sich. Es ist für sie völlig klar wie Kloßbrühe, dass ihr alle die besten Freundinnen seid und euch das eigentlich nur so die Klinke in die Hand gebt.
Und wir knobeln dann immer aus, wer jetzt das nächste Thema. Pia und ich kennen uns. Sind auch regelmäßig in Kontakt. Paula habe ich noch nie kennengelernt. Tatsächlich. Aber das ist eine spannende Frage. Das hat mich noch nie jemand gefragt.
Ja, Krass, oder? Ich war auch die, ja. die Fragen. Und ganz klar ist auch für das Kind, du fährst auf gar keinen Fall Auto, weil, in Klammern, das ist ziemlich schlecht für die Umwelt. Das würdest du niemals tun. Du würdest niemals Auto fahren.
Ja. doch, leider schon. Ich wohne auf dem Dorf.
Siehste.
Ja.
Ja. Ja. Und die Fragen waren aber eigentlich völlig Sekunde. Was sie eigentlich wissen will, ist, warum hat denn der Lux eigentlich Pinsel oben an den Ohren?
Die Lux-Folge hat die Pia gemacht. keine Ahnung. Ich habe die Lux-Folge nicht gemacht tatsächlich. Ich habe mit Luxen noch nie gedreht, obwohl ich die total schön finde.
Ich hab das mal recherchiert. kein Witz. Ich hab mir die Fragen ein bisschen angeguckt. Tatsächlich ist es wissenschaftlich nicht verstanden, warum es ist. Also es gibt so ein paar Vermutungen. Also es gibt zum Beispiel die Vermutung, dass sie damit Wind oder Schall noch irgendwie so ein bisschen besser als Sensoren nutzen können. Es könnte auch der innerartlichen Kommunikation gelten, sozusagen. Es gibt aber keine Studie, die sagt, dafür sind Luxohren da, also diese Purzel da oben drauf. Also es gibt nicht die eine Erklärung, wo man jetzt sagen könnte, das ist dafür da. Und weil es ist tatsächlich witzig, dass das ist die einzige Katzenart ist, die diese Buschel da oben zu sich auf den Ohren hat.
Ja, vielleicht haben sie deswegen, damit man sie halt gleich identifizieren kann.
Ja, damit man sie von der Hauskatze unterscheidet, weil die sich sehr ähnlich sind.
Also,
in manchen.
Und eine Frage, die ich ultra geil finde, die findest du wahrscheinlich auch großartig. Warum haben Schnecken nur einen Fuß?
Ja, absolut süß.
Das finde ich so geil. Wie kann man denn so weit denken? Das habe ich überhaupt nicht. Das ist einfach ja. krass.
Ja, warum haben Schnecken nur einen Fuß?
Hast du nee, auch was recherchiert,
Dirk?
Das
finde ich
auch richtig. Nee. Das tut mir leid. Nee, auf jeden Fall ganz süß. Also sie war ganz, ganz aufgeregt, als sie mit ihrer Mutter die Fragen aufgeschrieben hat. Und,
ja, vielen, vielen Dank.
Ja.
Jetzt unbekannterweise leider.
Ja.
Ich kann nicht mal den Namen sagen und nee, dich grüßen, nicht. Aber trotzdem,
aber wenn
schöne
hört,
Grüße.
Sie weiß, wer gemeint ist.
Und jetzt hast du gemerkt, ich habe keine Ahnung von Luxen leider. Und
ja.
mit die Schneckenfrage ist gar nicht so leicht zu beantworten.
Nee, das glaube ich nämlich auch.
Ja, die kriechen halt.
Aber du hast eine starke Fanbase, definitiv.
Ja.
Das ist, wenn ich das Intro auf der Gitarre spiele, mit falschen Noten wahrscheinlich, aber ich spiele es auf der Gitarre, und dann wird es still im Bauraum oder wo man noch ist, und es kennt einfach jeder. Es ist so krass, wenn von 71 Kinder da sind oder so, dann wird es einfach still. Und jeder kennt einfach diesen Song. Das ist so krass.
Cool, das also freut wirklich, mich. Ja.
Definitiv. Das noch so als Rückmeldung aus der pädagogischen Alltagspraxis.
Ja, es ist. Ich habe das Gefühl, dass Corona die Sendung wesentlich bekannter gemacht hat tatsächlich, weil die Kinder dann mal ein bisschen mehr Fernseh schauen durften als vorher. Also ich habe irgendwie, ich werde seitdem viel, 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 viel mehr erkannt als vorher. Das ist echt Wahnsinn.
Ich glaube tatsächlich auch, dass in Corona-Zeiten auch immer noch mal wieder drauf geschaut wurde, was, also es wurde nicht nur mehr geschaut, sondern viele haben auch geschaut, was geben wir den Kindern zum Schauen, damit das auch so einen pädagogischen Anspruch hat, also damit sie noch was lernen. Und Anna und verschiedene Tiere, auch Anna und die Haustiere und so, das ist halt einfach A, nah an der Lebenswelt vieler Kinder, und B, ist es halt wirklich lehrreich. Also du hast dein Kind nicht eine halbe Stunde vor Paw Patrol geparkt, sondern du hast dein Kind vor einer Sendung geparkt, wo du noch was mitnimmst und wo du als Eltern ja auch noch was mitnimmst, wenn du zuguckst. Also es gibt eigentlich keine Folge, wo du nicht auch denkst, wow, das wusste ich jetzt nicht.
Ey, ich fand die Hai-Folge einfach krass, die habe ich auch nochmal alleine geguckt, die fand ich super heftig. Wie dieser völlig abgebrühte Deutsche in Australien, die da diesen zusammengelöteten, angebissenen Käfig präsentiert, und du denkst so, okay, I'm gonna die.
So. Ja, ich hatte auch total Schiss davor.
So abgebrüht, ey.
Aber als ich dann in dem Käfig war, überhaupt nicht mehr.
Ja.
Also ich muss krass. Dazu sagen, ich bin richtig seekrank geworden. Wir sind erstmal 5 Stunden da rausgetuckert und mir war einfach kotzübel.
Ja,
ich war einfach froh, dass ich da ins Wasser rein durfte.
Ja.
Und dann ging es mir sofort besser.
Mhm.
Und ich hatte dann überhaupt keine Angst mehr. Ich habe echt so, davor hieß es ja nicht die Hand aus dem Käfig raus. Und ich dachte mir, welcher Idiot macht da die Hand aus dem Käfig raus? Und als er dann so ganz nah am Käfig war, dachte ich so, oh, vielleicht so ganz kurz anfassen wäre jetzt schon sehr interessant. Ich habe es nicht gemacht, aber ich hätte schon, also wenn sie es nicht gesagt hätten davor, hätte ich vielleicht schon mal ganz kurz so
ist schon,
über den drüber gestrichen.
Schon krass.
Und man muss sagen, in Australien sich Hai-Sachen, sich sowas in einen Hai-Käfig steigen, ist sehr viel sicherer als in gewissen anderen Regionen. Also
ja, das haben die auch gesagt. Also die haben zum Beispiel, durfte der den Köder nie kriegen. Wenn er den gekriegt hätte, dann hätten sie erstmal irgendwie eine Dreiviertelstunde nichts mehr ins Wasser tun dürfen. Dadurch ist der auch nie in irgendwie so einen Blutrausch gekommen oder so. Ich habe mir das ehrlich gesagt viel wilder vorgestellt. Ich dachte, der ist da richtig wild unterwegs, aber der war eher so, gibt es hier irgendwas für mich? Und ist halt so ein paar Mal vorbeigeschwommen und war dann jetzt nicht irgendwie, dass er sich gegen den Käfig geschmissen hätte oder so. Da habe ich schon von Leuten, die irgendwie in Südafrika waren oder so, andere Geschichten gehört.
Ja, oh, wenn man auf YouTube sich Haiunfälle anguckt, die sind schon sehr lustig.
Klar, gucke ich ständig, Alter.
Aber als ich dann so erzählt habe, dass ich das mache, habe ich ständig solche Videos zugeschickt bekommen. Es war super.
Aber das ist tatsächlich so, da gibt es dann so so Leute, die dann, wo du dann merkst, okay, die Guides, die springen dann mit den Leuten ohne Käfig da rein und du hast, ich weiß nicht, was das für ein Hai war, aber auf jeden Fall hat man halt einfach gesehen, okay, der eine Taucher steigt langsam auf und keiner dieser Guides guckt überhaupt nach ihm und der wird dann von so einem Hai weggekachelt und der Hai macht einmal den Schnapper und ist dann wieder weg. Das ist Der Taucher hat überlebt, aber trotzdem, wenn du da einmal vom Hai geschnappt würdest, das, auch wenn der Hai jetzt nur, ich weiß nicht, 3 Meter lang ist, ist es trotzdem unangenehm.
Wahrscheinlich, ja. Gott sei Dank, muss man nicht erleben.
Nur Katzenhaie.
Und, vor Rügen gibt es Hundshaie, die sind 2 Meter lang.
Vor Rügen? Gott sei Dank Ostsee. Ja. Okay, gut, da bin ich nie.
Aber, ja. Wobei man sagen muss, die meisten Haie machen ja wirklich nicht. Ja, also auch ich glaube, auch der weiße Hai hätte wahrscheinlich wenig Interesse an mir, wenn ich da drin wäre. Aber ich hätte trotzdem ohne Käfig wahnsinnig Respekt gehabt. Ich bin eh im Wasser irgendwie dieses, ich kann da nicht so schnell hoch, wie ich gerade lustig bin, das macht mir irgendwie Angst.
Das ist halt nicht unser Element so. Und du gehst ja dann, du springst da ja nicht rein, wenn du weißt, okay, da sind halt Haie. So. Also ist halt dämlich. So. Und zu diesen Hundshaien vor Rügen ist es tatsächlich so, dass die relativ scheu sind und selbst die Leute, die erforschen, sehen kaum welche, weil die nämlich Respekt haben vor dem größten Raubtier, das sozusagen die Küste zu bieten hat, weil die Seehunde sind einfach viel, die sind im Zweifel größer, also oder fast genauso groß und halt deutlich rabiater im Anführungszeichen und deshalb sind die Haie da relativ
snacken sich ab und zu ein Hundshai.
Ja, das ist
wahrscheinlich eher die Kegelrobben, oder?
Kegelrobben,
genau. Ja. Ich finde tatsächlich, ich beneide dich wirklich sehr um deinen Job und ich dachte nur, als du dann, ich habe sehr mitgefühlt, als du bei den Gorillas gestanden hast und vor Freude geweint hast, dass du Gorillas gesehen hast. Und ich dachte so in dem Moment, ich hätte mich ähnlich gefühlt. So. Also wenn man solche Tiere jetzt nicht im Zoo sieht, sondern wirklich in freier Wildbahn, das ist schon...
Ja, das ist schon
ein Privileg.
Da wird es einem dann wieder bewusst, was man eigentlich für einen coolen Job hat. Das ist wirklich.
Ist das dein Traumjob eigentlich? Ganz stumpf gefragt. Ist
ja.
Das
für dich? Doch, also ich darf schon echt mega coole Sachen erleben. Ja, ne? Den Job kann man sich ja gar nicht ausdenken eigentlich. Ne? Wenn man sich überlegt, was wäre mein Traumjob, dann wird man darauf nie kommen.
Ja, das stimmt.
Weil das sind echt einmalige Erlebnisse.
Mhm.
Wobei ich sage immer, es gibt immer zwei Seiten an meinem Job. Es gibt immer die, wo ich mir denke, und die Idioten zahlen mir noch Geld dafür. Und es gibt den, wo ich mir denke, ich krieg viel zu wenig Geld dafür.
Ja. Das glaube ich.
Wenn ich wieder irgendwas machen muss, was ich überhaupt nicht machen will.
Vogelspinnstreicheln.
Ja, genau. Also daher gleicht sich's dann wieder aus.
Aber stell dir vor, du machst so eine Folge mit so Gottesanbeterinnen und so, das wäre mein absoluter Albtraum so. Und dann
habe ich schon, das finde ich nicht schlimm.
Finde ich richtig schlimm, würde ich einfach sagen, wisst ihr was, ich gehe zu RTL, schau, mach doch einen Scheiß alleine, wirklich.
So, dann mach ich Weil die ihre Männchen verspeisen oder warum?
Ja, ja. Nee, ich habe dieses Insekten. Ich habe halt, meine Grundangst sind Motten.
Meine Grundangst sind Motten.
Ich habe, wie heißen denn diese Riesenmotten, die das Nachtfalter oder was? Die sind so distanzlos. Die immer so tock gegen Kopf und dann sind die immer so staubig und dann hast du, und die sind, ich krieg die Vollkrise, Motten.
Ich glaube, wir sollten unbedingt mal einen Outdoor-Podcast machen.
Bitte
wir
nicht, mal so hier bei uns in der Heide, ne?
Zelten in der Heide.
Ja, wir wohnen ja an so einem großen Heidegebiet, also das ist lustig, jeder wohnt auf einer Seite von diesem Heidegebiet.
Hm. Okay.
Und dann vielleicht treffen wir uns einfach mal in der Mitte.
Ja, und dann machen wir mal Wildlife in der Heide.
Das glaube ich, vom Hafen weg und du fängst deinen Pudel ein.
Ja, nee, den Pudel darf ich da gar nicht freilassen.
Stimmt, ist verboten, ne?
Weil ich halte mich an Tiergesetze. Also an Landschaftsgesetze. Ich finde ja auch schön, dass du neben diesem ganzen abgefahrenen gehe jetzt raus und so, als wir unseren Hund gekriegt haben vor einem Jahr, haben wir ganz viel Anna und die Haustiere geguckt und dann Anna und die Haustiere beim, ich weiß nicht, wo warst du denn? Beim Hundefriseur und bei so einem Therapiehund und wir haben alles geguckt, wo ungefähr so Art Pudel vorkommen könnten,
ja,
um unser Kind auf einen Hund vorzubereiten.
Und dann hast du mit einem total intelligenten Tier gerechnet und dann war es das nicht, oder wie? Ja, weil wir immer davon gesprochen haben, wie intelligent Pudel sind und die Erfahrung habe ich auch tatsächlich gemacht.
Huch. Ja, er ist jetzt vielleicht nicht der ganz, also er ist kein Golden Retriever, der völlig doof ist, aber er ist halt auch kein Einstein. Ey. Also ist jetzt nicht so, dass er wirklich so.
Liebe Hörer, einmal zurückspulen, so 20 Minuten, da sagt Birk, er hat die Dödel-Version des Pudels
bekommen. Ja, ich habe auch die Dödel-Version, aber es ist, okay, gut. Er ist halt für einen Pudel dämlich. Wenn ich mir andere Hunde angucke, die sind halt, dafür ist er immer noch ziemlich clever.
Was das, sag mal, weil du gerade so gemacht hast, du hast einen Retriever?
Ja, ich habe einen Labrador, aber der, den habe ich vor 2 Tagen auf seine letzte Reise begleitet, leider. Nein. Die ist 12 Jahre alt und war nicht Sorry, schön. Nee, alles rein. Gut. Es war, also was heißt, es war nicht schön, es war in dem Sinne schön, weil sie auf meinem Schoß eingeschlafen ist. Aber ja, ich habe einen Labrador-Retriever.
Ui.
Vielleicht nicht der intelligenteste, aber der liebevollste.
Vor denen habe ich zum Beispiel keine Angst, habe ich zu Birk auch schon mal gesagt. Ich hab wahnsinnige Angst vor Hunden.
Hm. Echt? Also
vor allen Hunden, aber vor Labrador halt überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Weil die so tapsig aussehen, glaube ich.
Ja, die sind eigentlich auch wirklich, ich habe noch nie einen Labrador getroffen, der nicht lieb ist und menschenfreundlich ist.
Ja, aber also vor denen habe ich irgendwie nicht so wirklich Angst. Also schon Respekt.
Also wir haben jetzt über sehr viele Tiere geredet, vor denen du Angst hast. Ja. Du bist allgemein einfach
es tut mir leid.
So mit Tieren nicht so auf einer Höhe. Oder
nee, okay, stimmt, du hast recht.
Du könntest nicht Daniel und die wilden Tiere machen. Nee, das kann ich nicht, davor
auch. Wir könnten Daniel und die wilden Tiere machen, aber es wäre dann so eine Abart von Jackass wahrscheinlich, wo ich einfach nur ständig weglaufen würde und mir Leute wie Streiche mit Motten spielen würden oder so. Ja.
Wir hatten mal einen Tonmann dabei, der panische Angst vor jedem Tier hatte. Das war auch so voll ziemlich geil. Witzig.
So voll geil, oder nicht?
Ja, es war auch manchmal nicht so ganz einfach.
Schöne Grüße an der Stelle an den Tonmann, richtig geil.
Voll gut. Aber
auch dann buchen die den einfach so, ja, hier, Orang-Utan und so, viel Spaß.
Hast du denn eine Lieblingsfolge? Nicht du, Daniel, sondern du.
Oh. Was denn? Ich hab doch nichts gemacht.
Ja, also die Berggorillas sind natürlich schon.
Okay.
Das hat mich einfach wahnsinnig gecatcht. Ich denke ja gar nicht so in Folgen, was dann am Ende bei rausgekommen ist, sondern ich denke ja immer an das Erlebnis selber, was für mir halt am meisten Spaß gemacht hat und was für mich am besondersten war mit den Tieren. Und die Berggorillas gehören definitiv dazu. Ich finde aber auch, das ist eine sehr schöne Folge geworden.
Mhm, absolut.
Ich hatte auch ein ganz tolles Erlebnis mit den Seekühen damals. Das war irgendwie, das hat mich emotional auch total berührt. War total schön mit denen im Wasser. Auch die Schimpansenkinder waren wahnsinnig toll. Also ich hatte ganz, ganz viele tolle Momente.
Ich fand ja auch die Folge mit den Känguru-Babys super.
Ja, die waren auch
Kängurus, toll, ne? Geile Tiere. Ne?
Oder Wombats. Man muss auch sagen, mit den Kälbchen, ja, zum Beispiel auf der Alm. Auch das, ja, also da legt sich dieses Kälbchen auf meinen Schoß den Kopf.
Oh Gott.
Das war wirklich, das war ganz, ganz toll. Und dann habe ich so ein Foto gemacht und dann grinst es. Es hat wirklich gegrinst auf dem Foto.
Ja. Ja. Die Almfolge ist sowieso toll. Also es ist ja, das geht ja länger. Es ist so, so schön zu gucken.
Ja, das war
auch ein gutes Gesamtfeeling so.
Das, wir sind mein Sohn ist so absolut Wildlife verrückt und da muss es dann Krokodile und
ja.
Da muss es richtig knallen. Da muss, wenn du dem mit so mit dem Haustier kommst, ist es,
ja. Das heißt, die Nordsee wird dann auch eher nicht sein.
Ja, wollte ich gerade.
Nee, überhaupt nicht.
Hey.
Wir waren, nee, überhaupt nicht im Sinne von, das findet er cool. Wir waren tatsächlich in einer Seehundstation.
Wahrscheinlich die, wo wir drehen, Friedrichskoog.
Ich weiß gar nicht.
Sonst gibt es noch einige, Norddeich.
Genau, Norddeich waren wir.
Ah, okay.
Und das, da waren wir auch, haben uns diese Station dann angeguckt und das war der Hammer. Also das ist schon.
Ja, es sind ja auch wilde Tiere, sind ja auch Raubtiere. Also
das sind so krasse Tiere, ne?
So, ja, es ist, also ich glaube, die Definition von süß ist ein Heuler.
Ja, ja, absolut. Ja.
Ja, ne?
Also wie süß willst du sein? Und ja, ein Heuler, ja, so, ja. Ja.
Absolut. Das ist natürlich, und es ist natürlich auch einfach die, es ist wilde Natur direkt vor der Haustür quasi jetzt für uns.
Stimmt.
Ist es natürlich auch lieb, dass na, bei euch ist es dann halt in den Bergen so, da ist es das Murmeltier.
Ja, beziehungsweise der wilde Wald hier im Bayerischen Wald haben wir gedreht. Das
ja, da mit dem wahnsinnig sympathischen Mann, der
mit dem Void-Wolfi.
Ja,
Der Void-Wolfi.
Der Void-Wolfi, genau.
Ja, der ist super.
Also ich glaube, ich habe selten jemanden, einen Gast irgendwo in der Sendung gesehen, der so eine Ruhe ausstrahlt wie der Void-Wolfi.
Ja,
aber
das
ganz
stimmt.
Ehrlich, stell dir mal vor, du läufst den ganzen Tag durch den Wald. Ich schaffe es schon, wenn ich morgens mal mit dem Hund die Waldrunde mache. So, das ist nicht immer ein richtiger Wald, das ist eigentlich ein Waldstück, das so zwischen zwei Siedlungen und einer Straße liegt. Also das heißt, der Wald ist vielleicht so 500 Meter breit, vielleicht ein Kilometer so. Und selbst wenn ich da durchgehe und ich höre niemanden und mir kommen nicht die blöden Schüler entgegen, die da einmal zur Schule abkürzen, ist es tatsächlich völlige Auszeit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite jeden Tag im Wald und muss mich nicht mit Menschen mit Menschen abgeben, das ist schon, ich glaube, dann Top. Bist du schon entspannterer, als wenn du ständig in irgendwelchen, mit irgendwelchen Medienheinis rumhängen musst.
Ja, du, jedem sein Ding. Meins wäre es, glaube ich, nicht, die ganze Zeit alleine zu sein.
Nee, aber ich glaube, wenn man das kann, hat man da, glaube ich, ist man da tiefenentspannt. Also
Waldarbeiter. Total. Beziehungsweise er ist ja nicht alleine, hat er seine Tiere da drumherum.
Ja,
also
hat
von
noch
daher.
Einen Hund dabei.
Also aber hier zu alleine sein, ich war am Montag, hatte ich noch einen Dreh an der Nordsee, in der Nordsee. Ich war mit der Seenotrettung unterwegs und habe mich aus dem Wasser ziehen lassen. Und ich bin ins Wasser gesprungen und die sind weg. Na? Und also 50 Meter oder was, aber so die ersten 5 Minuten dachte ich mir noch, ja, geht. Also ich hatte so eine GoPro, mit der habe ich mich sehr viel unterhalten und irgendwann wurde mir das sehr gruselig. Also so ganz allein, mitten auf dem Meer. Oh, und ich meine, jetzt wusste ich ja, ich werde jetzt hier gleich gerettet, hier ist jemand direkt in der Nähe und alles gut. Aber wenn ich mir vorstelle, man weiß nicht, dass jetzt gleich jemand kommt, dann da würde ich schon richtig Panik kriegen.
Wenn man dir aber in sozialen Medien folgt, also du hast ja schon mehrfach gesagt, du bist jetzt gerade an der Nordsee, wann kann man denn mit dem ganzen Material so rechnen? Weil das sieht wahnsinnig spannend aus, das ganze Themengebiet.
Ich vermute, also es wird auf jeden Fall bis nächstes Jahr dauern, weil wir drehen noch eine Weile und bis es dann alles geschnitten ist und so weiter und so fort. Ich vermute, dass es wieder an Ostern laufen wird, weil unsere Alm, unser wilder Wald, der Bauernhof lief immer an Ostern. Von daher gehe ich davon aus, dass es wieder Ostern sein wird.
Ich bin irre gespannt.
Ja, ich auch. Also es ist sehr cool, was wir bisher alles gemacht haben.
Bist du wieder seekrank geworden?
Nein.
Ha!
Guck. Nee, ich war schon mal, also mit dem Krabbenkutter waren wir schon unterwegs draußen und jetzt eben mit der Seenotrettung. Alles gut. Aber es war auch nicht so krasser Wellengang.
Ja, aber die Seenotrettungsboote werden ja ganz schön schnell. Ich bin auch mal auf dem Ding gefahren und habe, als ich das gesehen habe, ich habe noch so beim auf das Boot gehen schnell noch so eine Tablette gegen Seekrankheit genommen, weil ich mir dachte, ich kann nicht als Reporter so zwischen diesen ganzen harten Seebären ohnmächtig werden oder die ganze Zeit auf dem Klo sitzen und mich übergeben. Und da habe ich noch schnell so eine Tablette genommen und das war wirklich, wirklich gut, weil die sind irgendwie mit, ich habe so Unterwasserarchäologen begleitet und da haben sie so eine Übung gemacht und mit den Tauchern und den Seenotrettungskreuzern und den sind wir so rausgefahren und die haben, das ist schon kein Kutter so. Also die geben schon ordentlich Tempo und man steht dann da und denkt so, oh, das ist jetzt aber ganz schön schnell.
Ja, vor allem, wenn man die Tablette nicht irgendwie vorher nimmt, dann ist es zu spät. Ne? Währenddessen bringt die wohl nicht mehr so viel. Das Problem ist nur, dass die immer so müde machen. Deswegen auf Dreh ist das irgendwie doof, sowas zu nehmen.
Ja, wenn man dann in die Kamera sprechen muss, das ist natürlich... Wenn,
ja.
Völlig so neben der Spur.
Wie oft wirst du denn eigentlich erkannt? Oder hast du dieses... Christoph hat mal erzählt, dass er... wenn er den grünen Pullover aussieht, nicht mehr erkannt wird. Dann ist er einfach nur ein alter Mann, der hast du das auch so, wenn du sozusagen, du hast ja auch ein Outfit.
Ich meine, lila Schuhe ausziehen.
Genau, nee. Lila Schuhe, ja, stimmt.
Nee, das funktioniert nicht. Also es ist natürlich jetzt mit Maske und ich trage auch viel Brille privat. Dann denke ich immer, ich werde nicht erkannt, aber funktioniert irgendwie auch nicht so. Ich werde tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viel erkannt. Also, das
du sagst, du wohnst auf dem Dorf.
Ja, da klingeln sehr oft Kinder tatsächlich.
Ach wirklich, die klingeln dann bei dir?
Ja, ja, ja. Aber ich denke, dass, also wir wohnen noch nicht ganz so lange hier. Ich denke mir, vielleicht irgendwann legt sich's dann, wenn jeder einmal geklingelt hat oder zweimal oder dreimal.
Okay. Ah, krass, okay, ja.
Okay.
Ja, genau. Ich,
ja.
Ja. Aber es hat sich auch in München am Wochenende immer geklingelt. Und ja, es ist, das ist schon, also gerade an so Plätzen, wo halt viele Kinder sind, dann geht's ab. Einmal haben wir im Zoo gedreht, da habe ich mich wie Michael Jackson gefühlt, weil da waren so Schulklassen. Und das Ding ist immer, wenn einer, dann pushen die sich gegenseitig so. Und dann wollen alle gleichzeitig. Und dann kamen die so von allen Seiten, sodass uns die PR-Frau vom Zoo dann immer in so Häuser reingeschoben hat, damit wir mal kurz Ruhe hatten.
Oh Gott.
Ja.
Wenn ihr einmal zu den Löwen reingeht, habt ihr Ruhe.
Da nein, sowas nicht. Nee, aber ich freue mich ja auch immer. Es ist ja auch ein schönes Feedback, wenn man Kinder treffen kann und die sagen, ihnen gefallen die Sendungen. Ist schön.
Also hast du da auch sozusagen direktes Feedback von der
Zielgruppe? Ja, klar. Kinder sind ja sehr ehrlich.
Kriegt ihr auch Fanpost oder so? Ist das so, dass Leute euch noch
klar.
Briefe schreiben, so wie
voll! Es gibt ganz viele, die gerne Autogramme haben möchten.
Und hast du dann quasi die Anna und die wilden Tiere Postkarten?
Ich habe verschiedene Autogrammkarten. Mit einem Reh, mit einem Schaf, mit einem Pangolin, mit einem Gepard. Was habe ich noch? Ich habe einige. Ich lasse die Kinder dann meistens aussuchen. Und dann müssen sie natürlich auch immer sagen, was es für ein Tier drauf ist. Und die Kinder wissen es meistens besser als die Erwachsenen. Ja. Das ist echt lustig. Also gerade das Pangolin ist super, das kennen ganz wenig Leute nur. Und die Kinder kennen es aber dann oft und die Erwachsenen.
Okay, google ich das jetzt heimlich oder frage ich dich jetzt einfach nochmal?
Tannenzapfentier wird es auch genannt, weil es aussieht wie so ein Tannenzapfen. Ist total ein total lustiges Tier. Wie so ein kleiner Tyrannosaurus Rex läuft es oft auf den Hinterbeinen und hat dann die kurzen Ärmchen so vorne. Sieht sehr nett aus.
Das sieht so ein bisschen aus wie ein Gürteltier.
Genau, viele Leute denken dann, es wäre ein Gürteltier.
Die sind auf jeden Fall niedlich.
Ja, definitiv.
Sehr niedlich, aber das ist auch ihr Verderben dann immer, ne? Die sind auch, stehen auch auf der roten Liste.
Wie alles quasi. Die sind ja, kommen ja auch, also Gürteltiere sind ja, kommen ja in Australien vor und die sind ja tatsächlich in Afrika und Asien und so, das ist ja da.
Genau.
Genau.
Das
da steht ja sowas dann auch schnell mal in Verdacht, irgendwie medizinisch wirksam zu sein, oder es wird an Tierhändler gegeben, die dann doch eben die Leute, die sagen, oh, ich hätte das wirklich gerne als Haustier, die denen das dann liefern und so. Das ist ja, genau.
Ja, ja, halt, genau. Also gerade in Asien, glaube ich, ist das Problem, dass die oft für medizinische Zwecke irgendwie eingesetzt werden.
Ja, das ist, ja, auch das kann einen ja durchaus betroffen machen, wenn man sieht, was da so, was da so ein
schlimmste, bisschen der... Schlimmste Folge war, glaube ich, irgendwie Kragenbär, wo die in China, wo den der Gallensaft entnommen wird, und da waren wir auf so einer Station, wo die Tiere gerettet worden sind und wieder versucht worden sind, haben sie versucht, die wieder aufzupäppeln, und die waren echt, die haben richtig gelitten, die Tiere. Also das ist schon harter Tobak, was Menschen der Mensch mit Tieren macht. Hm. Ja.
Aber umso wichtiger ist es, dass man einfach seinen eigenen Kindern zeigt, damit wird man die Welt nicht retten, aber dass man denen zeigt, man geht respektvoll mit Tieren um, genau, und einfach mit der Natur, auch wenn es nur die Natur vor der eigenen Haustür ist, so, und wenn nur so ein bisschen die Wiese schützt vielleicht, aber natürlich wird man nicht das Krankentier irgendwie retten können, von Deutschland aus vielleicht, aber trotzdem ist es sehr wichtig, da auch einfach so ein Bewusstsein zu schaffen, und da ist natürlich Anna und die wilden Tiere auch ein guter Einstieg für, also das ist einfach dieses Bewusstsein, ich glaube, was Dinge, die man liebt und die man kennt, schützt man eher als Dinge, die einem unbekannt sind. Also und da ist natürlich, ist auch so ein erster Beginn von Tierliebe, ist natürlich, sind solche Sendungen und ja, oder natürlich später auch irgendwie Kontakt zu den Tieren, aber das geht halt auch nicht mit allen. Und genau, das ist, ich glaube auch, dass eine Folge Anna und die wilden Tiere dir noch mehr gibt in manchen Dingen als so den Zoobesuch, wo du dann doch abgestumpft den Eisbär auf so einem Felsen da siehst und doch jetzt kein Gefühl dafür entwickelst, wie es um die bestellt ist. Aber wenn dann sozusagen jemand mit jemandem das präsentiert wird, den du selbst auch sympathisch findest als Kind, und dann noch die Tiere gezeigt werden, glaube ich, nimmst du da auch am Ende doch viel mit. So, das finde ich, genau. Und ich glaube, dass auch einfach Kinder deine Art gut finden, so.
Ja, das hoffe ich. Auf jeden Fall, das hoffe ich. Ja, ich bin auch wieder immer wieder begeistert davon, was auch schon die Kleinen für Projekte auf die Beine stellen, um Tiere zu schützen. Also, und gerade vor der eigenen Haustür. Ich meine, wir haben auch genug Tiere, um die wir uns kümmern können und müssen. Also siehe Bienen. Und da sind ja dann auch schon kleine Projekte, die man ein Insektenhotel bauen oder sowas. Das ist ja, das kann man total gut mit seinen Kindern machen und macht Spaß und hilft. Und man schafft ein Bewusstsein.
Was ich mich noch immer gefragt habe, was ich dir eigentlich, weil die Frage wollte ich ganz am Anfang stellen, warum eigentlich Anna und die wilden Tiere?
Krass, das ist echt eine gute Frage, ohne Scheiß.
Annika und die wilden Tiere. Ja, okay. Annika, hört sich doof an, oder?
Okay.
Ja, deswegen, wir brauchten was Zweisilbiges und dann haben wir gedacht, irgendwas, was nahe liegt.
Und ist das denn so in den Sprachgebrauch übergegangen, dass du jetzt von allen nur noch Anna genannt wirst, oder bist du...
Also meine Eltern nennen mich noch Annika.
Okay, das ist gut.
nein, also in meinem privaten Umfeld, Freunde und so weiter, die nennen mich natürlich ganz normal Annika, aber Kinder nennen mich Anna. Natürlich, die kennen mich ja als Anna. Und tatsächlich mit dem Drehteam machen wir es auch meistens so, dass die einfach Anna zu mir sagen, weil man irgendwann sonst durcheinander gerät. Ich stelle mich auch unseren Protagonisten immer gleich als Anna vor, weil sonst sagen die vor der Kamera Annika und das führt nur zu Verwirrung.
Den Take müssen wir nochmal machen mit den Gorillas.
Ja.
Ja. Nee, finde ich witzig. Aber da muss man ja auch quasi auf der Straße, musst du dich ja dran gewöhnen, dass wenn dir jemand Anna hinterher schreit, dass du sofort gemeint bist. So, das ist ja auch ein Geist.
Das ist jetzt irgendwie so drin. Ich meine, ich mache die Sendung seit über 8 Jahren. Ja. Mittlerweile ist das verankert, dass mich Leute als Anna ansprechen.
Wovon ich ja ein großer Fan bin, ist euer überarbeiteter Podcast. Tatsächlich fand ich die ersten Folgen, war ja so ein bisschen Audiomitschnitt deiner Serie.
Ja. Ja, das ist cool, dass du das sagst, weil haben wir eben auch gesagt, irgendwie war so ein erster Versuch, aber haben wir auch gesagt, ist irgendwie ein bisschen langweilig.
Genau, aber euer jetziger Podcast, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Gerade diese letzten beiden Folgen, ich mit Papageien und Gorilla, genau, die beiden. Haben wir sehr, fand ich sehr toll. Also.
Ja.
So, Daniel, hast du noch Fragen? Wir haben schon wieder die Stunde überschritten.
Echt scheiße.
Den kann man schon wieder nur hören, wenn man einen outdoor-begeisterten Hund hat oder, weiß nicht, lange Auto fahren muss. In diesem Sinne, ich glaube, wir müssen mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und.
Und was soll ich als abschließende Worte anders sagen, als bleib tierisch interessiert?
Ja, Daniel, bleibt. Und vor allen Dingen, Daniel, fass keine Tiere an.
Danke für den Tipp, ja. Die kleinen Profis.
Ja. Selbst bei Motten.
Bah.
Die fassen ja ihn an, das ist ja das Problem. Die haben ja keine Distanz.
Distanzlosen Motten.
Distanzlose Insekten.
In diesem Sinne. Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und auch ihr Motten da draußen. In diesem Sinne.
Servus.
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 Ich hoffe, euch hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und genau, es bleibt eigentlich nur noch ein Dankeschön an unseren Sponsor. Und das ist heute das Funsy Spielsofa. Das ist vielseitig, bequem und pflegeleicht. Und mit dem Funsy wird jedes Spielzimmer um eine Attraktion reicher. Und zwar kann man damit im Handumdrehen neue Kreationen zum Toben, Lesen oder Ausruhen bauen. Also Räuberhöhle, Ritterburg, Raumschiff und reinsetzen und Serial Dad zu hören natürlich. Und das Beste, auf myfunsy.com bekommt ihr mit dem Rabattcode Serial Dads zusammengeschrieben, das D von Dads groß, 35 € Rabatt. Und zwar bis Ende August. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.